Free Fan, free to fly.
Hallo, liebe Zuhörer. Hier ist wieder All Inclusive. Diesmal haben wir zwei Interviews mit drei Gästen, die wir Ihnen vorstellen wollen. Eins mit Frau Zimmermann von der St. Gallus-Hilfe und eins mit Herrn Giegler von der Friedrich-von-Bulloschen-Schule. Viel Erfolg beim Zuhören. Hier sind Luise und
Sophie
von All Inclusive. Wir begrüßen live im Studio Frau Zimmermann von der St. Gallus-Hilfe. Hallo Frau Zimmermann, schön, dass Sie uns heute im Studio besuchen. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen und uns etwas über die St. Gallus-Hilfe erzählen?
Ja, hallo Sophie und Luise und alle anderen, die jetzt im Radio zuhören. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin die Christiane Zimmermann, bin 32 Jahre alt und arbeite eben bei der St. Gallus-Hilfe, eigentlich als Sozialpädagogin. Die St. Gallus-Hilfe, was ist denn das? Wir sind seit 4 Jahren in Ulm und wir bieten an ambulante Dienste. Das heißt zum Beispiel das betreute Wohnen in Familien, wo Menschen mit einer Behinderung in einer Gastfamilie wohnen können. Auch ambulant betreutes Wohnen. Das heißt, wenn jemand allein in der Wohnung wohnt, aber noch ein bisschen Unterstützung braucht, dann kommen wir vorbei. Und ich habe auch das Inklusionsprojekt PINK. Ja, da werden wir bestimmt nachher noch drüber reden.
Welche Aufgaben haben Sie denn genau?
Ja, eben bin ich vor allem tätig, also oder zu 50% tätig im betreuten Wohnen in Familien. Da habe ich quasi Klienten, also eine Person, die in der Gastfamilie wohnt, sagen wir mal, das stimmt jetzt nicht der Name, aber die eine heißt Julia und die wohnen bei der Familie Meier. Ja, und da fahre ich dann öfters mal hin, so einmal im Monat und besuche die und schaue, wie es allen geht und guck, ob man irgendwas organisieren muss, ob es Streit gegeben hat und so verschiedene Sachen und schaue halt, was es so braucht. Genau, und was ich auch mache, ist ganz viele Sachen organisieren für das Inklusionsprojekt PINK. Das sind meine anderen 50% und genau da schaue ich einfach, wie man im Weststadthaus tolles Essen verkaufen kann, dass in der Küche Menschen mit Behinderungen eigentlich kochen und dass die Leute zusammenkommen und dass Leute, die keine Ahnung von Behinderung haben, ein bisschen was einfach davon erfahren und alle irgendwie gut zusammenleben können.
Sie bieten ja betreutes Wohnen an. Was haben Sie da für ein Betreuungskonzept und was gibt es für Möglichkeiten?
Also da haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten. Prinzipiell betreuen wir da oder begleiten wir da Leute, die eine wesentliche Behinderung haben. Das heißt, das sind Leute, die zum Beispiel eine geistige Behinderung haben oder eine Körperbehinderung. Oder auch einfach eine chronische psychische Krankheit. Und die können dann in einer Gastfamilie wohnen. Und das Alter ist eigentlich völlig wurscht. Ja, da wir haben Säuglinge teilweise, aber auch ganz, ganz alte Menschen. Was kann ich noch sagen? So ungefähr eigentlich.
Zahlen die Bewohner auch Miete?
Das kommt ganz drauf an, wenn die jetzt total viel Geld haben, weil sie vielleicht früher gearbeitet haben und dann psychisch krank geworden sind und sie haben noch ganz viel Geld auf dem Konto, dann zahlen die schon auch Geld an die Gastfamilie. Aber ganz oft ist es ja so, dass die Leute einfach nicht viel Geld haben und dann übernimmt es entweder die Eingliederungshilfe oder aber das Jugendamt, wenn das Jugendliche oder Kinder sind oft, genau, dann müssen die selber dann nichts zahlen.
Was kostet denn so die Betreuung? Essen, Strom und Wasser?
Also das ist, ja, haben wir ja gerade jetzt schon gesagt, dass normalerweise die Leute das selber eben nicht zahlen müssen, sondern die Eingliederungshilfe, die zahlt da quasi so einen Pauschalbetrag. Das heißt, die Familie kauft das Geld, Klopapier und Essen und was man nicht so alles braucht, halt ein. Und die Person, die da in der Familie wohnt, die nutzt das dann einfach mit wie in einer ganz normalen Familie.
Und wer finanziert das?
Genau, also eben die Eingliederungshilfe. Genau, oder das Jugendamt bei Kindern und Jugendlichen oder eben, wenn man viel Geld hat, man selber.
Sie bieten ja betreutes Wohnen in Familien an. Wie kommen die Leute, die das wollen, in die Familien?
Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal sind es Leute, die einfach sagen von sich selber aus, Mensch, irgendwie ist in meiner Familie nicht mehr gut, kann ich in einer anderen Familie wohnen? Und manchmal kommt aber auch ein gesetzlicher Betreuer oder jemand vom Jugendamt und fragt uns einfach an, Mensch, ich hätte da jemanden, habt ihr da nicht eine Familie? Und ja, das ist halt oft so, dass es in der eigenen Familie nicht mehr so schön ist vielleicht, wenn zum Beispiel die Mutter ganz viel Alkohol trinkt und einen manchmal haut oder so Sachen, dann ist es natürlich nicht mehr toll, in der Familie zu wohnen. Und ja, manchmal sind es auch Leute, die haben schon ganz lange, weil sie schon älter sind, vielleicht in so einem Wohnheim gewohnt, wo sie rund um die Uhr betreut werden, wie in so einer Wohngemeinschaft wohnen. Und die sagen vielleicht irgendwann, Mensch, eigentlich fände ich es doch in der Familie auch schön. Und dann können die auch ins betreute Wohnen in Familien kommen.
Welche Voraussetzungen müssen die Familien haben, und um die Betreuung leisten zu können?
Also prinzipiell sollten die ein Zimmer haben, ja, dass man nicht zu siebt in einem Zimmer wohnt. genau, ein Zimmer einfach, dass man eins allein hat. Und sie brauchen natürlich auch Zeit. Das heißt, eine Person sollte höchstens 50% arbeiten, damit man einfach auch Zeit miteinander verbringen kann. Und ansonsten müssen sie natürlich Lust haben, sowas zu machen und Spaß haben, jemand einfach in die Familie aufzunehmen.
Ist das Wohnen in Familien denn für jeden das Wahre?
Ja, natürlich nicht, kann man sich ja schon denken. Also stellt euch mal vor, ihr seid jetzt 18 und irgendwie denkt, mein Gott, ich muss endlich mal raus aus meiner Familie und ich will allein wohnen. Na, dann werdet ihr nicht sagen, na, ich mache jetzt betreutes Wohnen in den Familien, ist ja klar. Dann geht man vielleicht lieber in so eine WG oder sowas, ja. Aber ganz viele Leute finden es eben völlig cool, dann doch einfach in einer anderen tollen Familie zu leben, weil sie vielleicht noch gar nicht so eine ganz normale Familie erlebt haben, weil bei denen zu Hause immer Chaos war. Und dann ist es natürlich eine total schöne Sache.
Was ist eigentlich, wenn die Gastfamilie älter ist als man selber oder umgekehrt?
Ja, das ist eigentlich, glaube ich, relativ egal. Ne? Ist ja oft so, wenn es jetzt Jugendliche sind, ist die Gastfamilie ja meistens sowieso älter und dann ist es halt wie eine Tante oder so vielleicht die Gastmutter für einen selber. Und wenn man jetzt selber älter wäre als die Gastfamilie, was ja vorkommt, wenn man zum Beispiel 70 Jahre alt ist oder so, also im Ruhestand, ja, dann ist man vielleicht der Opa von der Familie, der Gastopa. Auch kein Problem.
Kann es denn Probleme mit der eigenen Familie geben, wenn man jetzt zu einer Gastfamilie umzieht?
Na klar. Also ich meine, ihr wisst ja selber, es gibt ja in jeder Familie irgendwie Probleme. Gell? Dann streitet man sich mal, wie aufgeräumt das Zimmer jetzt eigentlich sein muss oder so. Ne? Und ist ja klar, wenn man zu jemandem neu dazuzieht, da muss man sich irgendwie erstmal zusammenraufen. Und am Anfang sind oft alle total begeistert, wie cool das jetzt läuft. Und dann nach so ein paar Wochen hat man sich aneinander gewöhnt und dann kommen so die Eigenarten raus und dann fängt man an zu diskutieren. Und da helfen wir natürlich auch mit dabei.
Noch eine kurze Frage. Was macht das betreute Wohnen in Familien für Sie zu etwas Besserem oder Besonderem?
Also ich finde es halt eine völlig coole Möglichkeit, einfach in einer Familie wohnen zu können. Für die Menschen, die sowas noch nie erlebt haben, die eben, was weiß ich, Gewalt erfahren haben oder ja, für die das einfach nicht passt in einem Heim oder wo es auch ganz alleine vielleicht noch nicht geht, dann ist es eine tolle Zwischenform. Und ja, man kann sich einfach schön weiterentwickeln, so über die Beziehungen, die da so gelebt werden in so einer Gastfamilie.
Sie haben ja auch das Inklusionsprojekt Pink. Ich dort selber mitgearbeitet. Also, man kocht in einem Werkstatthaus verschiedene Gerichte. Ich habe zum Beispiel mit einer Klasse die Maultaschen gekocht und selber gegessen. Man kann es auf den Maultaschen verkaufen. Können Sie unseren Hörern sagen, was ist das hier vom Pink?
Genau, was genau ist das für ein Projekt? Das heißt Pink wie Projekt Inklusion. Und da geht es vor allem um den Mittagstisch beim Weststadthaus. Das Ganze wird unterstützt von Aktion Mensch. Genau, und es ist so, dass dreimal in der Woche Schüler, die entweder vom regionalen Ausbildungszentrum, dem RATZ sind, oder von der Gustav-Werner-Schule oder von der Bärbelinger-Schule kommen, dass die dreimal in der Woche unter der Anleitung von der Profiköchin Frau Allinger in der Küche kochen lernen und auch die Sachen portionieren und nachher sogar den Leuten servieren. Das heißt, die sind auch voll im Kontakt mit den ganz normalen Leuten, die da zu dem Mittagstisch kommen und ihr Essen kaufen.
Wer kann bei Pink mitmachen?
Naja, also vor allem natürlich die Schüler, die da in diesen Klassen sind. Und es kann jeder zum Mittagstisch kommen, versteht sich, und ein Essen kaufen. Kostet 4,50 Euro für den Erwachsenen und 3,50 Euro für die Schüler mit Getränk. Da kann jeder kommen, wir freuen uns total. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn einfach jemand kommt und sagt, Mensch, ich hätte da noch eine tolle Idee, das könntet ihr eigentlich auch noch machen mit Pink. Ja, also da her damit.
Wie hilft das Projekt Pink beim Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung?
Also ich glaube, das bringt die überhaupt mal in Kontakt. Also ich weiß nicht, wie das viele Hörer jetzt vielleicht kennen, aber bei mir war es so, als ich jung war, da hatten wir einen Menschen, der im Rollstuhl saß, irgendwie zwei Straßen weiter, und den hat man mal gesehen, aber dann tagsüber hat den ein Auto abgeholt und dann war er in so einer Einrichtung und abends spät kam der wieder zurück. Das heißt, man hat den eigentlich nie gesehen, man hat keine Ahnung gehabt, was macht denn der den ganzen Tag, was hat der Spaß, wo hat er Probleme. Kein Plan, ja, da war einfach gar kein Kontakt da. Und ich denke, das geht noch ganz vielen Leuten so, die ungefähr mindestens so uralt sind wie ich. Genau, dass man einfach sich nicht kennt, ja, also, und was man nicht kennt, findet man erstmal schräg. Und wenn man sich dann kennenlernt, dann merkt man einfach, Mensch, wir sind ja doch alle irgendwie ein bisschen schräg, ja, jeder so auf seine Weise, und das ist dann eigentlich auch wieder cool. Und das wollen wir beim Mittagstisch eben machen, dass die Leute sich einfach kennenlernen, ja, also beim Servieren, dann kommen die Schüler her und sagen, guten Appetit, heute gibt es einen leckeren Ofenschlupfer oder wie bei der Luise, Maultaschen mit geschmelzten Zwiebeln, gell, und dann fängt man einfach an, mein Schwätzchen zu halten und merkt, Mensch, sind ja alle gleich verrückt oder gleich behindert oder gleich nicht behindert. Ja, also wir sind einfach alles Menschen. Darum geht es in dem Projekt.
Was gibt es bisher für Erfolge mit dem Projekt?
Also wir haben ja am Anfang gestartet völlig, naja, was soll ich sagen, planlos ist vielleicht übertrieben, aber naja, sehr idealistisch auf jeden Fall, und hatten da noch gar keine Köchin dabei. Und da haben wir inzwischen irgendwann gemerkt, ne, das braucht's unbedingt, und haben da die Frau Allinger gefunden. Das war schon mal ein Erfolg. Und seither werden die Leute richtig profimäßig angeleitet. Und was auch toll ist, ist, dass wir seit, naja, muss ich jetzt sagen, seit 6 Tagen haben wir den Mittagstisch erweitern können, statt von einem Termin in der Woche an 3 Tagen in der Woche. Das heißt, man kann jetzt Dienstag, Mittwoch und Donnerstag richtig inklusiv gekochtes Essen dort haben.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft in Sachen Inklusion?
Also jetzt mal ganz konkret, was den Mittagstisch angeht, würde ich mir wünschen, dass die Praxiserfahrung, die die Schüler da sammeln, und also die lernen ja ganz viel, gell, Luise, man lernt ja, wie man sich traut, auf Leute zuzugehen, mit Leuten zu schwätzen beim Servieren, aber man lernt auch, wie man Sachen gut schneidet, ohne sich in die Finger zu schneiden zum Beispiel, ja, oder was gehört zu einem gesunden Essen dazu, dass die Schüler das einfach mitnehmen für ihr Leben, und ja, dass sie vielleicht sogar schaffen, nachher in einer echten Küche auf dem ersten Arbeitsmarkt anzukommen. Das wäre total toll.
Schön, dass Sie da waren, und vielen Dank für das Interview mit Ihnen.
Ja, vielen Dank an euch.
Meine Damen und Herren, nun folgt wieder Udos Musiklexikon. Heute über den kürzlich verstorbenen Sänger Joe Cocker. Joe Cocker wurde am 20.05.1944 in Sheffield geboren. Mag so auf der Bühne aussehen, als würde er im nächsten Moment einen epileptischen Anfall haben, mag er Anlass zu den Hoffnung geben, dass er mal so alt wird, wie er heute schon aussieht. Mag er volltrunken auf der Bühne stehen, seine Freunde und Seine Freunde haben ihnen noch immer geholfen. Und gerade unter den Musikern hat Joe Cocker einen Stellenwert, den man nicht hoch genug einschätzen kann. Außerdem ist er ein wahres Stehaufmännchen. Jedes Mal, wenn er nach einer ausgedehnten Tournee von der Presse, von Funk und Fernsehen als absolut fertig beschrieben wurde, stand er wieder auf und machte eine neue LP, die ihn zumindest, was seine Stimme angeht, wieder in Hochform zeigte. Außer Freunden in der Musikbranche gab es allerdings auch ein paar Haie, die ihm im wahrsten Sinne des Wortes das Fell über die Ohren gezogen haben. Cocker musste mit den Platten, die er in seiner nunmehr 30 Jahre alten Karriere verkauft hat, zu den Millionären zählen. Wird es aber wohl nicht sein. So war er zum Beispiel im Frühjahr 1970 eine ausgedehnte Tournee durch die USA. Sie dauerte über 3 Monate. Danach, so erzählte Joe Cocker über Mad Dogs und Englishman, wie die Tour hieß. Die Sache war keinesfalls so groß, wie die Leute damals sagten. Aus dem Filmprodukt war zum Beispiel nicht ersichtlich, wie viele Belastungsmomente es hinter der Bühne gegeben hatte. Am Ende der Tour drehte ich fast durch. Ich sah absolut keinen Sinn mehr, da weiterzumachen. Ich wollte nur noch eins, in Ruhe darüber nachdenken, was ich eigentlich zu tun wollte. Von der ganzen Tour blieben für mich Grenze $872 übrig. Im Dezember letzten Jahres starb Joe Cocker plötzlich. Das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Hey? Okay. Und nun ein Gruß in eigener Sache. Ich möchte nun Dizzy Stuckenbrock zum heutigen Geburtstag gratulieren. Ich hoffe, dass ihr es gefällt hier, dass ich es jetzt gemacht habe, und möchte noch Grüße an die Familie, an die Töchter und an die Mutter ausrichten. Vielen Dank. Jetzt unterhalten wir uns mit Herrn Giegler, den stellvertretenden Schulleiter der Friedrich-von-Bodelschwing-Schule in Ulm, zum Thema Inklusion an Schulen. Herr Giegler, würden Sie sich bitte vorstellen?
Ja, hallo erstmal. Ich bin Carsten Giegler, ich bin 46 Jahre alt und ich bin stellvertretender Schulleiter der Friedrich-von-Bodelschwing-Schule. Das ist eine Schule für Körperbehinderte in Ulm.
Was sind Ihre Aufgaben?
Ja, meine Aufgabe ist es, die Schule zu leiten, den Unterricht zu organisieren, alles drumherum zu organisieren, dass es läuft, aber auch eben Schüler, Eltern oder Kolleginnen und Kollegen zu beraten und Sachen zu besprechen mit ihnen.
Wer war denn eigentlich Friedrich von Bodelschwing und wann hat er gelebt?
Friedrich von Bodelschwing war ein evangelischer Theologe, der in Bethel, das liegt bei Bielefeld, eine Anstalt für Epilepsiekranke gegründet hat und später dann, oder einige Jahre später dann, auch eine Schule für Menschen mit Epilepsie gegründet hat. Es war eben damals so, dass behinderte Menschen, auch Menschen mit Epilepsie, keine Schule besuchen konnten und oft einfach nur zu Hause waren. Und es ging ihm in erster Linie um die Wertschätzung eines jeden Menschen. Es war ihm wichtig, dass auch solche Kinder dann auch zur Schule gehen können. Und deswegen hat er dann diese Schule gegründet.
Was für eine Schule ist die Bodelschwing-Schule?
Wir sind eine Schule für Körperbehinderte. Das heißt, wir haben ein Bewegungskonzept in jedem Unterricht mit drin. Und das ist auch das, was unsere Schüler dann nachher vereint, dass alle irgendwo im motorischen Bereich Einschränkungen haben und eine spezielle Förderung brauchen.
Was für Schüler gehen denn dorthin?
Wir haben insgesamt 176 Schülerinnen und Schüler und ich denke, es gehen sehr viel interessante und sehr viel spannende Schüler in unsere Schule.
Inwieweit unterscheidet sich die FVB von anderen Schulen?
Wir unterscheiden uns dahingehend, also zum einen haben wir diese Bildungspläne, die in anderen Schulen auch unterrichtet werden, aber wir haben eben verschiedene Bildungspläne im Unterricht mit drin. Aber wir schauen auch immer danach, was kann ein Schüler und was sind dann die nächsten Schritte, die er vielleicht lernen kann oder lernen soll. Und wir schauen vorrangig auch immer nach den Stärken der Schüler. Also es ist uns sehr wichtig, einfach immer zu schauen, was kann ein Schüler? Und wir versuchen dann immer diese Stärken auszubauen und dass der Schüler dann auch die Möglichkeit bekommt, diese Stärken im Leben anzuwenden oder auch im beruflichen Leben.
Lernt man dort etwas anderes als in anderen Schulen?
Ja, man lernt sicherlich eben das, was man in anderen Schulen auch lernt, aber wir haben immer diesen Bewegungsaspekt im Unterricht mit drin. Das heißt, wir haben immer versuchen Bewegungsanlässe, um auch die Schüler in ihrer Bewegung weiterzubringen. Und wir versuchen auch immer, unsere Schüler auch auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Auch das ist ein sehr großer Schwerpunkt bei uns an der Schule.
Wie lange dauert der Unterricht?
Der Unterricht dauert an kurzen Tagen, das ist Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr bis 12.45 Uhr. Und an den langen Tagen, Montag, Dienstag und Donnerstag, geht es bei uns bis 15 Uhr.
Sind die Pausen bei Ihnen so häufig und so lang wie in anderen Schulen?
Ja, wir haben immer so Doppelblöcke an Unterricht, 90 Minuten und haben dementsprechend dann immer Pausen von 10 Uhr bis 10.30 Uhr und an den langen Tagen dann von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr.
Macht man in der FVB andere Praktika, außer in den Werkstätten, in der Lebenshilfe?
Ja, natürlich gibt es bei uns sehr vielfältige Möglichkeiten, auch Praktikas draußen zu machen. Wir machen sehr viele Praktikas in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, um dort auch das Arbeitsleben kennenzulernen, um auszutesten. Kann ich das? Was kann ich? Wo sind meine Stärken? Wo sind aber auch vielleicht meine Schwächen? Ich kann aber auch Praktikas machen als Schüler bei uns in weiterführende Einrichtungen, wie zum Beispiel beim RATS oder in Berufsbildungswerken, um einfach auszutesten, was liegt mir, welche Berufe kann ich vielleicht lernen, kann ich vielleicht auch in dem Bereich Berufsschule da das leisten, was da gefordert wird. Von dem her gibt es vielfältige Möglichkeiten bei uns auch die Praktikas zu machen.
Gibt es Schüler, die nicht am Unterricht teilnehmen können?
Wir haben wenige Schüler, die nicht zu uns in die Schule kommen können, oft weil es einfach schwierig ist mit dem Transport oder weil sie dann einfach sehr anfällig sind, schnell Krankheiten bekommen oder eben längerfristig einfach nicht mobil sind. Die bekommen dann Hausunterricht, der findet ein- bis zweimal pro Woche statt. Da kommt dann eine Kollegin von uns oder ein Kollege, der geht dann nach Hause zu dem Kind und unterrichtet dann das Kind zu Hause.
Was für Schulabschlüsse kann man in der FVB machen?
Bei uns, wir unterrichten eben nach verschiedenen Bildungsgängen, nach dem Bildungsgang Grundschule, Förderschule, Schule für geistig Behinderte und Hauptschule. Und entsprechend kann man auch diese Abschlüsse erwerben. Also man kann dann den Schulabschluss im Bildungsgang Schule für geistig Behinderte bekommen, den Schulabschluss der Förderschule oder eben auch den Hauptschulabschluss machen bei uns.
Besteht die Möglichkeit, dass Schüler von der FVB es weiter schaffen können als zum höchstmöglichen Abschluss in der FVB selbst?
Ja, ich denke, das Lernen ist nie abgeschlossen. Es kann immer weitergehen, es muss immer weitergehen. Und von dem her ist es ganz klar, dass wir alle möglichen schulischen Anschlüsse auch an unsere Schule, dass es die gibt und dass man diese Wege gehen kann und dass wir diese Übergänge auch begleiten. Und von dem her ist es also auch gut möglich, wenn jemand mit dem Bildungsabschluss Förderschule die Schule verlässt, dass er dann extern irgendwo in einer anderen schulischen Einrichtung den Hauptschulabschluss nachmacht. Wir haben momentan letztes Jahr einen Schüler entlassen, auch aus dem Bereich Hauptschule, der jetzt den Realschulabschluss nachmacht. Also diese Übergänge sind immer möglich.
Auf Reger TV gab es mal einen Bericht über eine Inklusionsklasse. Gibt es so etwas bei Ihnen auch?
Ja, so etwas Ähnliches gibt es bei uns auch. Das nennen wir dann Kooperationsklasse. Das sieht dann so aus, dass 5 Schülerinnen und Schüler von unserer Schule gemeinsam in einer Grundschulklasse unterrichtet werden, gemeinsam auch mit den anderen Kindern dieser Grundschule.
Was für Schüler sind in der Kooperationsklasse drinnen?
Das sind einfach Schüler mit einer Körperbehinderung, deswegen besuchen sie auch unsere Schule. Die brauchen speziell eben noch besondere Förderung, auch im Bereich Bewegung und Motorik. Und das ist eigentlich das, was sie unterscheidet von den anderen Schülern.
Warum lernen da Schüler von verschiedenen Schulen zusammen?
Ja, wir haben einfach den Ansatz, dass wir denken, dass es gut funktionieren kann, auch mit den wichtigen unterrichtlichen Inhalten, die diese Schüler brauchen, das gemeinsam in der Regelschule mit einem bestimmten organisatorischen Rahmen, dass es gut funktionieren kann. Und ich denke, in dem Fall mit 5 Schülern funktioniert es gut. Da sind auch genügend Lehrerstunden mit drin, dass man individuell die Schüler fördern kann und weiterbringen kann. Und von dem her, denke ich, ist es eine ganz gute Sache.
Arbeiten Sie auch mit anderen Sonderschulen zusammen?
Wir arbeiten auch mit anderen Sonderschulen zusammen. Das hängt dann je nach von der Situation ab, wo dann ein Schüler steht, wo was ein Schüler kann und wo es auch notwendig ist. Und dann kann es gut sein, dass wir uns auch Unterstützung und Beratung mal von anderen sonderpädagogischen Einrichtungen und Bildern holen. Oder wir machen auch viele Projekte und Veranstaltungen gemeinsam mit anderen Sonderschulen.
Kümmern Sie sich auch um Inklusion bei der Ausbildung und Arbeitssuche?
Auch das machen wir sehr intensiv, ist ein sehr großer Bereich dann in der Berufsschulstufe, in dem wir einfach gemeinsam mit den Schülern, gemeinsam mit den Eltern und dem Integrationsfachdienst uns oft zusammensetzen, gemeinsam überlegen, wo kann es weitergehen, was kann der Schüler, was gibt es für Möglichkeiten, auch auf dem ersten Arbeitsmarkt, um das nachher auszuprobieren.
Was bedeutet Inklusion für Sie selber?
Für mich selber bedeutet Inklusion die vollständige gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen, und zwar so, dass sich niemand irgendeinem bestehenden System anpassen muss, sondern dass es einfach auch so funktioniert. Das gilt allerdings für mich auch nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern auch für Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen und die mir oft nicht im Blick haben, die auch sehr große Schwierigkeiten haben, in unserer Gesellschaft zu bestehen.
Wie funktioniert es an den Schulen mit Inklusion?
Das ist sehr unterschiedlich. Im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich immer sehr gut, aber es ist wie oft im Leben, manchmal passen Dinge einfach nicht zusammen, manchmal funktioniert es einfach nicht. Und dann muss man einfach das Setting verändern, man muss einfach dann schauen, vielleicht sind wir nicht auf dem richtigen Weg, vielleicht nicht am richtigen Platz, und dann muss man einen neuen Platz suchen und schauen, wo der Weg erfolgreich weitergehen kann. Und das gelingt uns eigentlich im Normalfall auch immer.
Was klappt gut und wo gibt es Probleme?
Das kann man so allgemein sicherlich nicht sagen. Es sind sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Man muss einfach schauen, was braucht der Schüler, welche Unterstützung braucht der Schüler, wo gibt es da eine Schule, dann muss der Transport funktionieren, der ganze organisatorische Rahmen. Es sind verschiedene Personen da wichtig, ob das jetzt ein Schulbegleiter ist, ob das die Eltern sind, der Schüler selber, ob das die Lehrer sind an der Regelschule, ob das wir sind. Man kann allgemein nicht sagen, an was es liegt oder an was es nicht liegt. Das wird individuell dann immer geschaut.
Was kann man in Zukunft noch dafür tun?
Was kann man tun, damit Inklusion gelingt? Ich denke, ein wichtiger Faktor ist sicherlich der Faktor Zeit. Man muss dem Ganzen, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir als Gesamtgesellschaft haben, man muss dem Ganzen auch Zeit geben, sich zu entwickeln. Man muss einfach Sachen ausprobieren, man muss Sachen im Kopf verändern, was einfach Zeit braucht, und damit wir nachher auch dieses große Ziel erreichen können.
Okay, das war's mit dem Interview. Vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind und sich die Zeit genommen haben, und noch viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war schon wieder die 6. Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. All Inclusives sendet er jetzt alle 6 Wochen immer freitags von 6 Uhr bis 17 Uhr. Die nächste Sendung ist am 20. März. Es geht unter dem anderen um die BVE, die berufsvorbereitende Einrichtung in Ulm. Wir hoffen, die nächste Sendung wird euch gefallen.